wird jetzt der eine oder die andere schon gelesen haben im Programmheft. Der zerbrochene Krug hat eigentlich eine lange Tradition, als Lustspiel aufgeführt zu werden. Also mit einem etwas verfressenden und trinkfreudigen Dorfrichter Adam, der dann eben eine junge Frau missbrauchen möchte und noch nicht mal das hinbekommt und dann erst recht nicht hinbekommt, die Tat zu vertuschen oder was er da machen wollte. Sehr zur Belustigung eines Publikums in Deutschland. Fast 200 Jahre lang wurde das Stück so aufgeführt und das, obwohl das eigentlich gar nicht in Kleists Sinne war. Der hatte nämlich ursprünglich mal ein Stück geschrieben, bei dem wir am heutigen Abend eben auch die Sicht von Efe ziemlich deutlich zu Worte kam. Aber bei der Uraufführung 1803 fiel das durch und Kleist hat dann ein Variant Efes Sicht in den Variantverband und eine Kurzfassung geschrieben. Dass die dann zu einem sehr bekannten Lustspiel geworden ist, das hat er selber gar nicht mehr erlebt. Er hat seinem Leben nicht viel später ein gewaltsames Ende bereitet. Auch die Uraufführung hatte er selber gar nicht gesehen. Aber das Stück wurde eben zu so einem Lustspiel, zu dem wir schon von vornherein nicht bereit waren, es auf den Spielplan zu stellen. Aber wir haben eben im Team glücklicherweise Ilja Anschein, der sofort einen ganz anderen Ansatz gefordert hat oder genommen hat. Er hat im Prinzip das getan, was Kleist zu dem eigenen Stück gesagt hat. Er hat gesagt, das ist keine Abbildung der Wirklichkeit. Dieses Stück, was ich da geschrieben habe, das ist ein Prozess. Und genau diesen Prozess hat Anschein genommen und eben konsequent weitergeführt. Alle Rollen im ersten Teil geschlechterverkehrt besetzt, Sie haben es gesehen, damit wir erkennen können, wie die Menschen sich verhalten. Vielleicht ein bisschen deutlicher, als wenn sie eben so gespielt wären, wie wir die Verhaltensweisen eben vielleicht doch in der Wirklichkeit kennen. Und im zweiten Teil dann Efe im Mittelpunkt und genau eben den Text, den Kleist dann rausgestrichen hat, damit das Stück überhaupt eine Chance auf den Bühnen hat. Das hat auf mich gewirkt, ein bisschen wie die direkte Anwendung von dem, was ich irgendwann mal in den 90ern von der Wissenschaftlerin Judith Butler gelernt habe an der Uni. Die nämlich sagte, am besten können wir die Welt erkennen und die Wirklichkeit, wenn alle Rollen verkehrt besetzt sind und gespielt werden. Dann kann man viel deutlicher erkennen, was so los ist. Und ich habe meine Mitdiskutantinnen schon angekündigt vorhin. Direkt neben mir sitzt Senta D'Onofrio, neben ihr Hauptkriminalkommissarin Sandra Sänger und daneben Lara Fritz. Mit diesen drei Personen möchte ich jetzt besprechen, was sie gesehen haben, wie das, was wir jetzt gezeigt haben, auf sie gewirkt hat. Was hat sie besonders bewegt? Vielleicht irritiert oder am besten besonders berührt.
Ja, dann fange ich gleich mal an. Also für mich war im ersten Teil war tatsächlich spannend, selber für mich zu checken, macht es einen Unterschied, dass die Machtpositionen in dem Stück von Frauen gespielt werden oder nicht. Und ich habe für mich selber festgestellt, dass es tatsächlich keinen Unterschied gemacht hat. Es ist einfach die Tatsache, wer hat Macht und wie übt er sie aus. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft aber das immer noch sehr Männer dominiert ist, ganz faktisch Männer dominiert ist. Und spannend wäre die Frage, wenn jetzt im realen Leben sich dieses faktische Machtgefüge verschieben würde, würde es einen Unterschied machen, ja oder nein? Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Im Stück selber konnte ich es jetzt für mich nicht feststellen.
Ja. Berührt hat mich eigentlich, dass die Möglichkeit gegeben wurde, die Eve sprechen zu lassen, was ja eigentlich sonst nicht gegeben ist. Und dass wir diese Rolle oder diese Seite von der Eve wahrnehmen konnten. Und dass es tatsächlich auch so ist im Leben, wenn jemand in dieser Rolle ist, als Opfer, dass er manchmal auch einsam ist.
Ich fand es sehr interessant und extrem passend, dass die Eve im ersten Teil eigentlich einfach ein Objekt war. Und sehr, fast schon makaber fand ich die letzte Szene im ersten Teil, wo, ich sage jetzt auch mal, sie im Raum rumstand und alle sind so ihrer Wege gegangen. Auch dann der neue Richter quasi hat sich schon gefreut und sich umgeschaut und gedacht, oh Moment, da ist ja noch jemand. Weil da wurde für mich richtig klar, es geht überhaupt nicht um sie. Ne? Also das ist, das war nie die Frage, wie es ihr geht, was mit ihr passiert, und bis zum Ende wurde sie vergessen. Und ich finde, das ist eine extrem gute Regie, also eine Wahl der Regie gewesen, also Hut ab an Ilya anscheinend, das so deutlich zu machen, und dass die objektifizierte Person tatsächlich zum Objekt wird hier. Das fand ich sehr, sehr gelungen.
Und wie wäre das, also könnte das Geschehene heute ganz direkt so auch noch passieren in Ihren Augen? Also wir haben gerade davon gesprochen, was wäre, wenn die Machtpositionen jetzt deutlich weiblicher auch heute schon bestückt sind. Sie sind es noch nicht. Gibt es inzwischen Mechanismen, die den Machtmissbrauch, wie er hier gezeigt wurde, besser verhindern können als vor 200 Jahren?
Ich denke, ja. Zum damaligen Zeitpunkt war ja das Rechtssystem komplett anders. Das heißt, der Richter war ja eigentlich der Verantwortliche für ein Dorf. Die Leute haben sich gar nicht gewusst zu wehren. Er war eine Autoritätsperson. Und ich denke, heute haben wir schon im deutschen Rechtssystem eine andere Mechanismen. Das heißt, dieses Gefüge, dass ein Richter gleichzeitig der Täter ist, auch noch seinen eigenen Fall bearbeiten darf oder kann, ist in der heutigen Zeit eher unwahrscheinlich. Durch die Kontrolle, die Transparenz und diese Gerichte von uns heute ja, sage ich mal, unabhängig und unparteiisch sein sollten. Und selbst wenn es mal in diese Richtung gehen sollte, gibt es ja immer die nächsthöhere Instanz und Berufungsmöglichkeit oder einen Befangenheitsantrag, dass wir den Richter überprüfen könnten. Das mal zu dieser Gesetzeslage, sage ich jetzt mal.
Ich sehe es ein bisschen anders. Die Mechanismen haben sich, glaube ich, nicht so arg viel verändert. Also wir haben die Mechanismen, die juristischen Mechanismen. Das Problem, das dahinter steckt, ist doch immer, immer, immer das Thema, der Richter bewertet anhand objektiver Kriterien. Und Kriterien heißt immer, wie ist die Beweislage, egal in welchem Prozess ich bin, wie ist die Beweislage. Und hier ist eher das Thema, was lassen wir zu, und vor allem, was können sich Frauen in dem Moment trauen zu sagen, wo erfahren sie Unterstützung? Der Richter kann sich die Geschichte dahinter anhören, aber er ist verpflichtet nach der Prozessordnung, anhand von bewiesenen Tatsachen nichts anderes zu entscheiden. Und was unterm Strich bewiesen werden kann, das ist mit das Thema, wie können die Frauen sich öffnen, an welche Stellen können sie sich wenden, wie können sie danach damit umgehen, aber vor allem in der Situation selber. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, warum nach wie vor so viele sich scheuen, dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen, beziehungsweise den Täter wie auch immer anzuzeigen oder sich überhaupt zu wehren, wenn wir jetzt mal vom Strafrecht losgelöst sind, sich überhaupt zu Wehr zu setzen, egal in welchem Bereich. Es ist immer die Frage, was kann wie bewiesen werden? Und das Problem haben wir hier ja auch. Sie war allein mit dem Täter in dem Moment. Und dann ist die Frage, was kann man daraus machen? Also insofern glaube ich, die, die Grundsätze, nämlich dieses, dass der Richter verpflichtet ist, objektiv anhand von bewiesenen Kriterien zu entscheiden, der Grundsatz hat sich nicht verändert aus meiner Sicht.
Ich finde ganz passend dazu ein Urteil, was Anfang Dezember letzten Jahres gesprochen wurde. Da stand ein deutscher Richter selber vor Gericht wegen sexueller Belästigung seiner Kollegin. Also er hat eine Richterin, er hat sich ihr aufgedrängt, er hat mehrfach versucht, sie zu küssen, obwohl sie das nicht wollte. Dafür wurde er auch verurteilt, auch weil es da Textnachrichten gab. Und interessanterweise, also es kam auch raus, dass er irgendwie mit fünf anderen Kollegen oder Angestellten von ihm versucht hat, eine Affäre zu beginnen, die das aber alle abgelehnt haben. Und einer hat ihn mit noch bezichtigt, dass er sie angefasst hat, dass er sie bedrängt hat. Und dafür gab es dann keine Beweise, also kann es nicht gewesen sein. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also ich weiß, warum es diesen Mechanismus gibt, im Zweifel für und so weiter. Ich finde es aber schon fast makaber, dass in einem Fall, wo insgesamt 6 Frauen, die mit ihm arbeiten, sagen, der Typ ist übergriffig, und nur das eine, was dann quasi mit dem Handy aufgenommen wird, ist dann das, was rauskommt. Also das, ich weiß nicht, wie man es besser machen kann, aber das zeigt mir, dass dieses Thema einfach immer noch absolut präsent ist. Ja.
Aber dass wir es vielleicht richtig und klarstellen. In Heinrich von Kleist war der Richter der Täter und hat sich selbst im Endeffekt vor Gericht. Und da geben Sie mir sicherlich recht, das ist in unserem Rechtssystem heute nicht mehr so möglich, dass ich gleichzeitig Täter bin und als Richter mein eigenes Urteil spreche. Also hat sich unser deutsches Rechtssystem schon deutlich ein bisschen gewandelt. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es ist schwierig für die Frauen, sich manchmal zu öffnen, ganz klar. Es bedarf unheimlich viel Mut in solchen Situationen, weil Eve hat es ja ganz deutlich auch dargestellt. Man hat sehr viel Scham in diesem Fall. Man hat auch Angst. Und auch damals diese Eve, es hat ja eine ganz andere Rolle zum damaligen Zeitpunkt gespielt. Das heißt, damals 1800, ein junges Mädchen, wenn die mit einem fremden Mann abends in ihrer Kammer gesehen war, das war ja eigentlich für die Familie eigentlich schon ein Urteil, sie schleicht zu haben. Gott sei Dank hat sich das ein bisschen mittlerweile geändert. Aber damals war das ja wirklich auch ein soziales Problem, also wie die Familie dann dasteht. Und deswegen war sie auch in dieser Problematik wahrscheinlich auch drin. Heute ist natürlich so, dass sie vielen Frauen aus Scham manchmal nicht sagen oder weil sie keine Hilfsangebote haben, dass sie nicht wissen, wo sie hingehen können. Und umso mehr freut es mich, dass wir zum Beispiel über das Hilfetelefon Frauen gegen Gewalt eine Institution haben, wo sich Frauen auch hinwenden können, telefonisch oder per Mail, um sich da mal die erste Hilfe zu holen und zu sagen, wie können wir denn weitergehen und dann dadurch vielleicht auch in Institutionen weitervermittelt zu werden.
Ja, ganz wichtig. Das wäre eine meiner nächsten Fragen eigentlich gewesen. Die ist schon zum Teil beantwortet. Wir haben es mal recherchiert. Also tatsächlich, es gibt eben auch den Paragraph 302, Missbrauch der Amtsgewalt, nachdem dieser Richter verurteilt werden könnte oder auch kann, wenn es denn gut läuft und bis zu 5 Jahren also dafür bekommt. Und trotzdem höre ich eben aus dem, was Sie auch sagen, heraus, dass die Scham groß ist und sofort sprechen Sie auch von Frauen. Auch das wissen wir, dass es natürlich auch männliche und männlich gelesene Personen gibt, die solche Übergriffe erdulden müssen. Gleichzeitig ist die Zahl an Übergriffen, die Frauen und weiblich gelesene Personen erleiden müssen, deutlich größer. Das bringt mich noch so ein bisschen zu der Frage, bevor wir also noch genauer in die Praxis gehen, was heute ist, möchte ich zurückkommen auf die Inszenierung und frage mich ein bisschen, wie ist es, wenn wir jetzt gegenbesetzen? Wird dadurch die Gefahr, die von den potenziellen Tätern ausgeht, eher ein bisschen geringer, weil wir ja inmitten eines Spiels sind, in dem alle Rollen verkehrt sind, wird die verniedlicht oder ist es vielmehr befreiend, wenn eben auch mal Frauen potenziell korrupt, gefährlich und dumm
dargestellt werden.